So Leute, erinnert euch noch an die Erlösungslehre, das Erlösungswerk, das Jesus Christus für uns am Kreuz vollbracht hat, das Wichtigste des Glaubens überhaupt. Wir haben gesagt, ohne dem wäre alles andere auch nichts wert, war es auch bloß eine Religion, aber wir haben einen lebendigen Gott, wir haben einen Jesus, der auferstanden ist, wir haben einen Jesus, der zu Rechten des Vaters sitzt, wir haben einen Jesus, der König ist, der regiert, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und er hat uns erkauft, er hat uns erlöst mit seinem Blut, mit seinem Tod, stellvertretend für uns. Und dieses Erlösungswerk hat Auswirkungen auf die Menschen, vor allen Dingen auf die, die daran glauben. Ja, die das wissen und die das gehört haben, die das glauben, die das für sich persönlich in Anspruch genommen haben oder immer wieder auch in Anspruch nehmen. Und wenn ihr euch erinnert, es ging auch dann darum, dass wir die Schriftstellen, die uns dieses Erlösungswerk nahegebracht haben, dass wir die auch bekennen sollen. Oder ich bin erlöst. Ja, dass dieses Erlösungswerk volle und ganze Auswirkung hat auf unser Leben. Deshalb sollen wir es bekennen. Denn Glaubensbekenntnisse sind kraftvoll. Und das ist auch das Thema heute. Nur zu glauben, ohne daraus was zu machen, ist an sich tot. Also muss der Glaube getan werden, gelebt werden, in dem Fall bekannt werden, gesprochen werden. Die Sprache schlechthin hat eigentlich nur der Mensch. Tiere können irgendwelche Laute und Geräusche und Gesten von sich geben, aber sie haben nicht einen Wortschatz wie die Menschen. Da sehen wir schon einmal einen Unterschied. Und das macht es aus, weil der Mensch nach Gottes Bild geschaffen wurde. Gottähnlich geschaffen wurde. Das ist ganz was anderes. Und Gott ist ein Wesen, das spricht, das eine Sprache hat. Und so sind auch die Menschen mit einer Sprache hier auf dieser Welt. Es gibt zwar verschiedene Sprachen, aber trotzdem sind die Menschen fähig, sich auszutauschen, zu diskutieren, einen Bericht oder Information weiterzugeben. Sie können mit ihrem Reden und Sprechen auch Gefühlen Ausdruck verleihen, guten und schlechten Gefühlen genauso. Wenn jemand schon mal jemanden richtig fluchen hat hören, dann weißt du, dass er auch seine Gefühle ausgedrückt hat dabei. Soll man aber nicht tun, nicht, dass jemand sagt, der predigt, wer soll man fluchen? Soll man nicht. Wie soll man Gutes reden? Also ist diese Sprache eigentlich, wie es der Mensch versteht, eine Art Kommunikation. Aber aus der Sicht Gottes steckt da noch mehr dahinter. Die Sprache, die Worte, die wir reden, wenn mit göttlichem Glauben in Kombination kommen, wenn sich das verbindet, wird die Sprache schöpferisch, wunderwirkend tätig. Wie bei Gott selbst. Weil der Mensch ja Gottes Abglanz ist. Gottes Bild, Gott ähnlich geschaffen. Ja, der Mensch ist zwar durch den Sündenfall abgetrennt worden, aber deshalb ist er noch lange nicht so viel schlechter geworden, vom Grundprinzip her. Glaube und Sprechen gehört zusammen. Wir lesen im 1. Mose 1,3 und Gott sprach, es werde Licht. Und was war? Es wurde Licht. Die ganze Schöpfungsgeschichte geht so durch. Gott sprach und es ist so geworden. Ja, schöpferisch hat Gott es geschaffen. Es heißt auch, dass wir durch Glauben kennen, dass die Welten oder die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. So kannst du es erkennen. Es ist nicht einfach ein Urknall gewesen und über Jahrmillionen hat sich irgendwie zufällig da was entwickelt, wie die Wissenschaft es behauptet oder besser eigentlich bloß vermutet, weil nachweisen können sie es auch nicht, weil keiner dabei war. Und für die Leute ist es vielleicht ein bisschen zu billig, von einem Schöpfergott zu sprechen. Da können wir natürlich auch sagen, ja, war auch keiner dabei. Das stimmt, aber wir haben Gottes Wort und da steht es geschrieben. Und wenn man Gott ein bisschen kennenlernt, weiß man, wie Gott arbeitet und das Gott so arbeitet. Schau dir Jesus an, streck deine Hand aus, sagt er zu dem mit der verdorrten Hand, und sie wurde wieder hergestellt. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ist für Gott egal, ob er dieses sagt oder jenes sagt, wenn er es mit seinem Glauben in Verbindung bringt, dann geschieht es ganz einfach. Und er hat kein Problem damit. Dann behaupten natürlich oder sagen viele, ja, das war ja schließlich auch Gott. Aber wir doch nicht, wer sind wir denn wir? Dann lese ich jetzt eine Schriftstelle, die Jesus behauptet hat. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Genauso hat Gott gemacht. Er glaubte, dass wenn er sagt, es werde Licht, es geschieht. Jesus glaubte, wenn der seine Hand ausstreckt, dann wird sie geheilt. Die blutflüssige Frau glaubte und sagte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Überall das gleiche Prinzip. Und wir haben dieses Prinzip schon angewandt. Bei unserem wichtigsten Bekenntnis, als wir uns zu Jesus Christus bekannt haben, als wir uns bekehrt haben zu diesem lebendigen Jesus, haben wir dieses Prinzip angewandt. Genau das, das Paulus im Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 sagt, da heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Du hast nicht irgendwas bezahlt, du hast nicht irgendeinen Kopfstand gemacht, du hast einfach das, was das Wort sagt, was gepredigt wurde, geglaubt und hast daraufhin gehandelt und hast Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erretter bekannt. Und das Wunder ist in dem Moment geschehen. Das Wunder der neuen Geburt, der neuen Schöpfung ist genau in dem Moment geschehen. Es wird bloß immer ein bisschen missverstanden, weil es ja nicht ein Wunder ist, das äußerlich sichtbar war. Aber du hast dich verändert. Von innen heraus und nach außen durch ist es nach und nach sichtbar geworden. Ich glaube nicht, dass jemand da ist, der sagen kann, bei mir ist alles beim Alten geblieben, ich bin nur immer dasselbe. Ich glaube, wir können alle behaupten, es hat sich Grundlegendes geändert ab diesem Zeitpunkt. Und es muss sich was geändert haben, wenn der Kern, das Innere des Menschen völlig neu gemacht wird und zwar von Gott neu gemacht wird, von Gott, der Vater der Liebe, neu gemacht wird, einen Liebesmenschen in uns hineingesetzt hat, dann muss sich was verändern. Wenn sich da nichts verändert, dann war es kein Glaube, dann war es vielleicht ein Lippenbekenntnis. Ich behaupte das immer wieder, wenn Menschen sich bekehren und nach einiger Zeit keinerlei Veränderung stattfindet, weder für sie persönlich noch in ihrem Umfeld noch sonst irgendwie, dann war es einfach keine Wiedergeburt, weil das einfach nicht sein kann. Das gibt es nicht. Es muss sich zwangsläufig was verändern, weil Gottes Natur, Gottes Wesen in einen Menschen hineingekommen ist. Und was war vorher drin? Die sündige, die satanische Natur. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Licht und Finsternis. Also kann es nicht anders sein. Aber jetzt zurück. Durch diesen Glauben und das Bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, ist es so geschehen. So letztendlich piepe einfach. Es wurde das Wort gepredigt, das Evangelium, und Menschen mit einem offenen Herzen, mit einem einfältigen Herzen, hören das und sie glauben das und sie bekennen es. Ja, es gibt auch andere, die hören es genauso, aber die stellen sofort Fragen, stimmt es überhaupt, kann das sein, war das wirklich so, ist das nicht vielleicht ein Lügner, ist das eine Sekte, ist das ein Betrug? Das sind alles so Hindernisse, dass dieser Glaube, der notwendig ist, nicht da sein kann. Naja, und dann sagen wir vielleicht, probieren wir es halt doch einmal. Und dann ist eigentlich bloß ein Probieren und kein Glauben und dann passiert eben nichts. Also das gehört zusammen. Ein wirklicher Glaube im Herzen, vom Wort inspiriert und dann dieses Sprechen oder Handeln danach. Diese Schriftstelle, dieser Vers, nur ein paar Worte und so viel aussagend. Das ist schlechthin die Anwendung für den Glauben zur Errettung, zur Erlösung, sollte allen Menschen gepredigt werden. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Aber nicht erst irgendwann, wenn du gestorben bist, sondern in dem Moment wirst du errettet werden. Das ist eine wunderbare Sache. Und solche Verse, biblische Verse, gibt es viele auch für andere Dinge. Und sie sollen angewandt werden, deshalb ist es uns so gesagt worden und gegeben worden. Es sollen nicht bloß einfach tote Worte sein oder einfach gesprochen werden, ohne dass ein Funken Glaube dahinter steckt. Es gibt viele christliche Organisationen, wo auch gepredigt wird und auch sogenannt das Evangelium verkündet wird. Aber es ist unterm Strich eine tote Sache, weil nicht der Geist Christi dahinter steht, weil andere Geister sich eingeschlichen haben und wo Jesus nur sozusagen als Vorwand vorhin hingestellt wird. Und in Wirklichkeit geht es um ganz andere Dinge. Uns aber geht es um Jesus und nicht um eine Organisation, nicht um irgendwelche Machtspielchen, nicht ums Geld, sondern darum, dass Jesus gepredigt wird, dass das Evangelium gepredigt wird, dass der Glaube gepredigt und vor allem gelehrt wird. Denn viele Menschen versuchen zu glauben und sie bemühen sich ernsthaft und sie kommen eben auf keinen grünen Zweig. Die Ergebnisse sind sehr dürftig. Dann ist Lehre notwendig. Und Disziplin vor jedem Einzelnen, diese Dinge auch festzuhalten, zu tun und zu leben, um Ergebnisse hervorzubringen. Durch Bekennen von Gottes Wort. Das heißt, wir stimmen mit Gott überein. Wir geben ihm letztendlich Recht. Wir sagen, ja, Vater, Gott, du hast Recht. Ich stimme mit dir überein. Es ist deine göttliche Wahrheit und ich stehe dazu, ich glaube es, ich nehme es an und ich spreche es auch aus, weil ich es glaube. Du ehrst deinen Vater damit, du ehrst auch Jesus damit. Andersrum würdest du ihn eigentlich schon fast als Lügner hinstellen. Diejenigen, die das Wort hören oder lesen, die Bibel, und sagen, naja, könnte vielleicht so sein, wer weiß es genau. Das heißt eigentlich, Gott, ich glaube das eigentlich nicht. Ich habe es ja nicht gesehen, ich war ja nicht dabei. Jesus sagt, glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Aber wir können es zumindest lesen und glauben. Auch wenn wir nicht direkt dabei waren. Aber wenn du liest und den Heiligen Geist erlaubst oder bittest, dich damit hineinzunehmen, dann bist du fast mit dabei. Darum ist uns ja die Bibel geschenkt worden und darum ist es ja aufgeschrieben worden. Und darum sind diese Überlieferungen nicht irgendwo versandet und kaputt gegangen. Diese Schriften, die gibt es heute noch. Und das Schöne ist, es gibt es heute in verschiedensten Sprachen und auch in Deutsch. Was ja für uns das Wichtigste ist. Stell dir vor, es gäbe nur die griechische oder eben wie früher die lateinische Bibel. Dann hätten wir ein Problem. Außer wir lernen Lateinisch. Oder Bibel oder Griechisch, Altgriechisch. Muss nicht sein, wir haben es in Deutsch. Jetzt kommt es darauf an, lesen wir es und wenn wir es lesen, glauben wir es. Und wenn wir es glauben, handeln wir danach. Diese Punkte sind Fakt und die kann keiner dem anderen abnehmen. So ist es von Gott auch gedacht worden. Also dieses Glaubensprinzip des Bekennens von Gottes Wort ist nicht nur für Errettung, sondern auch für andere Dinge anwendbar. Das müssen wir wissen und dürfen wir nicht vergessen. Denn es gibt jemanden, der versucht, dauernd uns die Dinge wieder in Vergessenheit zu bringen. Darum bin ich nicht müde, immer wieder dasselbe zu sagen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja, der weiß auch nicht mehr, es fällt ihm nichts mehr ein. Es gibt noch jede Menge in der Bibel, was zu lehren und zu predigen wäre. Aber die Grunddinge sind einfach so wichtig und das muss immer wieder gepredigt werden, das muss immer wieder gefestigt werden, dass das Grundfest stabil ist und unser Lebensgebäude steht. Jesus vergleicht die Menschen, die auf dem Wort Gottes leben, die das hören und tun, wie jemanden, der sein Haus auf einen Felsen stellt und nicht bloß auf den Treibsand. Das ist ein törichter Mensch. Darum immer wieder das Wort Gottes predigen und auch wenn es immer wieder mal dasselbe ist. Zwei Dinge gehören zusammen. Glauben und Sprechen, Handeln. Nicht ploppen, sagt Jesus, wie die Heiden, die meinen, dass sie erhört werden von Gott, weil sie viel reden. Bla 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 bla. Lange Gebete zum Schein, sagt Jesus von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Das ist nicht notwendig, lieber ein kurzes, knackiges, im Glauben gesprochenes Wort als 3 Stunden geploppert, auswendig gelernt. Vielleicht noch mit so einer kleinen Kette in der Hand, damit man sie nicht verzählt. Es muss alles nicht sein, keine Erfindung von Gott. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo die Baalspriester da um das Opfer rum sind, wie die Wilden, und sie haben sich dann noch selber geschlagen und verletzt, und um ihrem Baal da Ehre zu geben, und der Baal soll doch dann dieses Opfer verzehren, und nichts ist passiert, die waren schon fix und fertig. Gottes Prophet betete ein Gebet, Feuer kam vom Himmel und es verzehrte das Opfer. So einfach. Das ist genau dieses Bild dafür. Und auch wenn du Bekenntnisse, Wort Gottes Bekenntnisse machst, dann plapper sie nicht einfach, weil du es jetzt auch plapperst oder abliest, sondern sprich sie in die zur richtigen Adresse. Lebe es in erster Linie, auch dieses Bekennen in der Beziehung zum Vater, zu Jesus, dass dein Glaube ihn dabei ehrt. Gleichzeitig kannst du es aber auch in die geistliche Welt um dich herum hineinsprechen. Es hat Auswirkungen. In einem Lied heißt es einmal, die ganze Finsternis erbebt, wenn dein Name angerufen wird. Genauso erbebt die Finsternis, wenn du aussprichst, was Gott sagt. So bist du Gottes Mundwerk geworden. Er hat nicht immer die Verantwortung gegeben, zu sprechen. Wir meinen oft, warum tut jetzt der Herr da nichts? Und Gott sagt, ich habe dir mein Wort gegeben, sprich es. Glaube und sprich es. Es wird geschehen, was du sagst. Markus 11, 23 haben wir vorher gelesen, da heißt es eben, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dann wird es werden. Und der Jakobus sagt, dem Zweifler, der empfängt eben nichts. Warum sollen wir uns bemühen, im Glauben klar und deutlich mit Autorität Gottes Sache zu sprechen? Der Verstand sagt, was soll das? Ist ja gar keiner da, du siehst niemand, du hörst niemand, du plapperst das irgendwo dahin. Es ist eine geistliche Welt um uns herum. Auch wenn du es mit deinen natürlichen Augen nicht siehst, aber die ist real. Und die ist rundherum Finsternis. Bloß da, wo du bist und im Glauben bist, ist Licht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn du nicht hingehst und Licht hinbringst, dann ist Finsternis. Und wo Finsternis ist, sind eben die Geister der Finsternis vorhanden. Und wenn du auftrittst in Autorität und im Glauben mit Licht, müssen sie verschwinden, sie müssen zurückweichen. Und darum sollst du auch diese Glaubensbekenntnisse, dieses Wort Gottes zu diesen Geistern der Finsternis sprechen. Sie müssen nämlich dir gehorchen. Ja, es geht nicht anders, weil Jesus sie bereits besiegt und entmachtet hat, ihre Autorität entkleidet, und diese Autorität hat er eben dir gegeben. Durch dieses Bekennen von Gottes Wort oder Proklamieren, wie manche es auch sagen, wird erstens dein Glaube belebt und aktiviert und demonstriert, und geistliche Kräfte werden dadurch freigesetzt. Und der Vater wird geehrt und die Feinde werden in die Flucht geschlagen. Denn es wird genau das geschehen, was du sagst, weil du mit Gott übereingekommen bist, weil du das Gleiche sagst, wie dein Vater sagt, wie Gottes Wort sagt. Also sei nicht müde dabei, sondern sprich es, proklamiere es. Lass dich nicht entmutigen und aufhalten. Und wenn es geht, sprich es klar und deutlich. Das heißt nicht, es muss immer so sein, wenn es von deinem Umfeld her nicht anders passt, ist es auch in Ordnung, wenn du sie leise sprichst und flüsterst. Das kann schon mal sein. Aber wir sollen auch nicht dumm sein und den Menschen, die das nicht verstehen, vom Kopf stoßen. Und sagen, sie spinnen ein bisschen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Und so gibt es einfach verschiedene Arten von Glaubensbekenntnissen. Das erste, da haben wir vorher schon geredet drüber, das ist das Bekenntnis, das du machst zu deiner Errettung. Ja. Ich lese jetzt einmal aus dem Römer, wo wir vorher den Vers 9 gelesen haben, ab Vers 6 bis 11. Da steht das noch ein bisschen deutlicher. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so. Sie sagt, das Wort ist dir neu, in deinem Mund und in deinem Herzen. Also wo? Im Mund und im Herzen. Nicht nur im Herzen, sondern auch im Mund. Wo das Herz voll ist, heißt es, man geht der Mund über. So, also, das Wort ist dir neu in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. Bekenntnis zur Errettung. Grundprinzip des Glaubens. Es gibt noch ein anderes Bekenntnis, wo Jesus sagt, dass wir uns vor den Menschen zu ihm bekennen sollen. Da gehört ganz schön Mut dazu, manchmal. Und es soll auch in Bedrängnis sein und nicht Jesus einfach verleugnen. Wir dürfen uns ruhig zu ihm stellen. Auch vor denen, die dich vielleicht dann belächeln. Das soll ja vorkommen. Jesus sagt, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Etwas Besseres kann dir nicht passieren, dass Jesus sich vom Vater zu dir bekennt und sagt, Vater, das ist mein Sohn, meine Tochter, mein Bruder, wie auch immer, mein Erlöster, der mit mir im Bund steht, jetzt treten wir für ihn ein. Er hat sich zu mir gestellt, er hat meinen Namen bekannt vor den Menschen und jetzt werde ich ihm helfen, jetzt wird ein besonderer Segen auf ihn kommen. Jesus sagt auch, ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Er wird auch sagen zu den Engeln, hallo ihr Engel, auf geht's. Da ist jemand, der sich zu mir bekannt hat und jetzt braucht er Hilfe und jetzt bekommt er Hilfe. Die Legion Engel macht sich sofort auf den Weg, um dir beizustehen, dir zu helfen, für dich zu streiten gegen deine Bedränger und Widersacher. Und alles, was sich gegen dich gestellt hat, wird zurückgedrängt. Und da wird nichts übrig bleiben, denn Jesus wird nicht so sein, dass er sagt, das sind jetzt so und so viele Bedränger und ich schicke bloß drei Engel, die schaffen es zwar nicht, aber zumindest habe ich meinen Teil getan. Nein, er wird immer so viel schicken, wie notwendig ist, was dir dabei hilft. Keine halbe Sache bei Jesus. Also sei mutig, vergiss diese Schrift nicht, was er sagt. Bekenne dich zu ihm, du hast doch nichts zu verlieren. Wir haben wirklich nichts zu verlieren. Wir denken das oft einmal falsch, aber dieses Denken kommt nicht von Gott. Wir sollen mit Sicherheit in Weisheit vorgehen, ja, und nicht den Leuten nur die Bibel auf den Kopf schlagen, aber wir dürfen uns zu jeder Zeit, zu gelegenen und zu ungelegenen Zeit, wie geschrieben steht, dürfen wir ihm bekennen. So, jetzt gibt es diese sogenannten Wortbekenntnisse. Das sind die, wo wir hinwollen. Und da gibt es viele Dinge. Es gibt sozusagen diese in ihm Tatsachen. Es gibt die Dinge, die wir einfach geworden sind, weil wir in Christus sind, weil wir eine neue Schöpfung geworden sind, weil wir Erlöste sind, weil wir im Bund mit Gott stehen. Das sind die Tatsachen der Erlösung, was er, unser Gott, wo Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat und was wir jetzt rechtlich sind. Und es ist gut, wenn das in der Bibel steht, Und manche hören halt dabei auf, ja, steht da, wunderbar, schön. Aber sie vergessen, diese Dinge zu reden, zu proklamieren, auszusprechen. Das ist eine freisetzende Kraft da drin. Das Wort Gottes wird durch deinen aktivierten Glauben lebendig. Es setzt diese Kraft, die im Wort Gottes, und da ist viel Kraft drin, die ganze Schöpfung wurde durch Gottes Wort geschaffen, da ist mächtige Kraft drin, die wird dadurch freigesetzt und deine, für dich zur persönlichen Erbauung ist es wunderbar. Ich erlebe das immer wieder, wenn es mir nicht so gut geht und dann ist mir dann so, na, das Bekennen freut mich auch nicht, ist irgendwo, und man fängt aber dann trotzdem an. Die ersten paar Verse und Sätze sind vielleicht ein bisschen zäh und hartnäckig und dann merkst du plötzlich, wie es von innen heraus wieder losgeht, wie es aufwärts geht, wie sich diese geistliche Kraft einfach freisetzt, wie man wieder erbaut wird und wie man dann wieder hinterher sagt, ja, genau so ist es, und das andere, das was man vorher ist, vielleicht falsch im Kopf hatte, geht wieder weg und man weiß, das ist doch alles bloß Krampf und Blödsinn. Wir sind die Gerechten, wir sind die Erlösten, wir sind die Befreiten, wir sind die Gesegneten. Punkt, aus Amen. Es gibt deinem Geist persönliche Erbauung und durch den Geist natürlich auch der Seele und dem Körper. Es ist eine Art geistlicher Kampf, den wir führen durch das Bekennen und Sprechen von Gottes Wort. Denn du sprichst Wahrheit aus. Ja? Auch dann, wenn du vom Kopf her vielleicht sagst, na, ob das jetzt stimmt, ob das überhaupt wahr ist. Dein Geist ist von Gott geboren und er weiß es und er spricht es und er nimmt es trotzdem und es geschieht trotzdem was. Und die Finsternis und die Lüge flieht und die ganzen komischen Gedanken, die gehen weg, die heben sich weg wie ein Vogel, den man aufscheucht. Hupp, fliegt er weg. Und oftmals sind es tatsächlich eine Art von Vögel, komische Vögel, finstere Mächte, die rumschwirren und suchen Köpfe von Gläubigen, wo sie drauf landen können, oder Schultern, wo sie da so richtig schön ins Ohr flüstern können. Es gibt's. Wenn aber aus deinem Mund da dauernd was erschallt, was denen überhaupt nicht gefällt, dann fliehen die wieder weg. Das ist es, wo Jesus sagt, oder Paulus schreibt, widersteht dem Teufel. Ja, wie widerstehen wir denn? Mit dem Wort Gottes. Als Jesus versucht wurde, was tat er? Er hat der Versuchung mit dem Wort Gottes widerstanden. Er sagte, es steht geschrieben, so und so. Ja, er hat nicht bloß gesagt, es steht geschrieben und dann nichts mehr, sondern er hat genau gesagt, was geschrieben steht. Die Lüge kam und Jesus hat mit der Wahrheit entgegnet. Und das hat er dreimal versucht und dann ist ihm wahrscheinlich zu dumm geworden. Hilft nicht, den kann ich jetzt nicht verführen, der ist im Wort Gottes unterwiesen. Und dann ist für uns wichtig, dass wir auch wissen, was geschrieben steht. Weil wie willst du sagen, es steht geschrieben, und dann, wie war es jetzt nochmal? Du musst schon wissen, was geschrieben steht. Wenn Jesus nicht gewusst hätte, was geschrieben steht, hätte er es nicht sagen können. Das heißt aber nicht, dass du die Bibel jetzt auswendig lernen musst. Ja, aber du sollst sie kennen und sollst sie gut kennen. Und das, was du irgendwann gelesen hast, wird dir der Heilige Geist in der Situation in Erinnerung bringen. Und du wirst es wortwörtlich sagen können. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Ja, uns geht es ja nicht so wie denen, die den Koran auswendig lernen müssen. Von A bis Z. Wir haben ja den Heiligen Geist, der uns die richtigen Schriftstellen zur richtigen Zeit gibt. Und das ist ein Punkt, der zum Glaubensbekennen dazugehört. Nicht nur nach Schema F runterleiern, ach, Gott sei Dank, endlich habe ich es geschafft, sondern der Heilige Geist wird dir die richtigen Stellen bringen, er wird dich erinnern und er wird dir vielleicht eine Bibelstelle aus der Bibel offenbaren oder aus einem Buch, da haben wir ja Hilfsmittel heutzutage, und du wirst es reden und du wirst es sprechen und es wird was passieren dabei. Der Paulus schreibt, nehmt auch den Helm des Heils und, jetzt kommt, das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Wir haben nicht ein Schwert aus Eisen und Stahl, sondern wir haben ein ganz anderes Schwert. Denn unser Kampf ist nicht fleischlich, ja, mit fleischlichen irdischen Werkzeugen und Waffen, sondern mit geistlichen Waffen. Und unsere geistliche Waffe ist das Wort Gottes. Und du kannst das Wort Gottes anwenden oder du kannst es liegen lassen. Genauso wie eine Waffe oder ein Werkzeug, ist egal, ob es ein Schraubenschlüssel ist oder ein Hammer oder eine Säge, wenn du das bloß in einem Schubladen hast, da sägt die Säge nichts, da hammert der Hammer nichts. Und das Wort Gottes, wenn in der Schublade liegt, dann nutzt auch nichts. Und wenn der Ritter das Schwert noch in seiner Schwertscheide hat, passiert auch nichts. Und das Messer, wenn im Koffer ist, ist auch noch nicht gekocht. Also muss man mit diesen Dingen was tun. Genauso ist es mit unserem Schwert des Geistes, mit Gottes Wort, muss man was tun. Und da hast du das bekommen von Gott, um was zu tun. Da heißt es, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Also gibt es scheinbar irgendwelche Festungen und Blockaden in der geistlichen Welt, die es gilt, mit dem Wort Gottes zu zerstören. Das ist unser Job. Ist nicht immer unbedingt einfach, sage ich überhaupt nicht. Und immer gewinnt der Hartnäckigste. Also sei hartnäckig und wisse, die Autorität liegt auf deiner Seite. Ja? Im Bereich der Lüge ist der andere der Meister. Da sind wir nicht so gut. Wir sind in der Wahrheit geschult. Und die Wahrheit soll über diese Lügen siegen. Das Wort Gottes über diese Festungen, um sie zu zerstören, dass die Segnungen Gottes in deinem Leben dich freisetzen oder auch in anderen Menschen, für die du vielleicht betest oder sprichst. So gibt es auch diese Es-Werde-Bekenntnisse, so wie Gott es am Anfang gemacht hat, dass du Dinge, die nicht sind, in Existenz rufst. Oder du sagst, sei frei in Autorität. Sei gelöst von deiner Fessel, hat Jesus zu dieser Frau gesagt, die sie nicht aufrichten konnte. Sei gelöst von deiner Fessel. Ganz einfach, nur ein paar Worte, aber Worte des Glaubens, setzt solche gewaltige geistliche Kraft frei. Sei gelöst von deiner Fessel. Nicht erst so und so und jetzt machen wir vielleicht das so und probieren wir so und kommst das nächste Mal wieder. Das ist alles recht und gut und wunderbar. Aber das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, sprich und es geschieht. Sprich im Glauben. Ruf die Dinge, die nicht sind. Mach's wie dein Vater, wie dein Gott, dessen Bild du bist. Lerne zu erkennen, wer du bist. Sonst glaubst du es ja sowieso nicht. Das ist eigentlich der Grundpunkt der ganzen Sache. Lerne, wer du in Christus Jesus bist. Lies es nach und sprich auch die Dinge. Da sind wir wieder bei den in ihm Tatsachen. Wer du bist, welche Vollmacht du hast, zu was du berufen bist und gesetzt bist hier auf dieser Erde. Nicht bloß irgendein Wort, ihr seid das Licht der Welt, das Salz dieser Erde. Die Religion hat dann jede Menge Kerzel mit hineingenommen und dann gibt es Prozessionen und jeder trägt ein Kerzel und dann stellt man noch ein Kerzel auf den Friedhof hin, weil die brauchen nur Licht. Das hat Jesus nicht so gemeint. Geistliches Licht, meinte er, um Finsternis zurückzudrängen. Um den Menschen geistliches Licht zu geben, damit sie sehen, damit sie Jesus sehen, damit sie den Erlöser sehen, damit sie gerettet werden und das Heil erben können. Darum Licht. Hat nichts mit einer Kerze zu tun. Geht ein bisschen Wind und schon ist die Kerze aus. Aber so soll man wie nicht ausgelöscht werden. Wenn ein bisschen Wind geht in deinem Leben, was passiert dann? Bist du gleich ausgelöscht oder brennst du noch stärker? machte es so. Es werde Licht und es wurde Licht. Und da heißt es, ich habe es vorher schon mal angedeutet, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das, was du siehst im Natürlichen, ist aus Unsichtbaren geworden. Durch das Wort Gottes. So kann man es verstehen, aber nur durch Glauben. Der Verstand kann es nicht erfassen. Die Wissenschaft auch nicht. Wenn es noch so gescheit sind, das geht einfach nicht. Das ist eine ganz andere Dimension. Jesus sagte zu dem Mann, der ihn gebeten hat, zur Heilung für seine Tochter, sagt er, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Weil der gesagt hat, Meister, komm und hilf, wenn du kannst. Sagt Jesus, wenn du kannst, na klar, dem Glaubenden ist doch alles möglich. Weißt du denn das nicht? Und jetzt sind wir wieder bei dem Vers. Wer zu diesem Berg sagen wird? Sagen zum Berg, zu einer Sache. Einen Befehl austeilen. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und da ist nicht unbedingt nur der Problemberg gemeint. Auch der hebt sich weg, das stimmt. Aber Jesus sagt, wer zu diesem Berg? Und da ist vorher überhaupt nicht von irgendeinem Problem geredet worden. Wir waren halt irgendwo in Israel und da war ein Berg. Ich weiß nicht, müssen wir vielleicht nachlesen, ob es genauer steht, an welchem Ort sie sich aufgehalten haben und was da für ein Berg war. Auf jeden Fall war da ein Berg. Und wenn du dir vorstellst, ein Berg oder ein Hügel, ist ja egal, und du sprichst zu diesem Hügel und jetzt heb dich von hier dorthin, da steigt dein Verstand einfach aus. Er sagt, das geht nicht, der ist zu groß, der ist zu schwer und überhaupt, was ist dann da, wo jetzt der Berg war? Und was sagen dann die Leute? Ne? Das ist dann das größte Problem. Aber Jesus hat es behauptet und nicht ich. Ich behaupte es nur deshalb, weil Jesus es auch behauptet hat, sonst würde ich es nicht behaupten. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Dann kommt die Bedingung und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und er sagte nicht, dann wird es nächstes Jahr geschehen oder in 10 Jahren oder was weiß ich. Die Dinge, die Jesus sprach, sind immer umgehend geschehen. Und ich bin mir sicher, als Gott die Welt erschaffen hat und sprach, es werde Licht oder es werde Sonne, Mond und Sterne und so, dass das nicht dann Jahrmillionen gedauert hat, bis das dann geworden ist, was Gott sagte. Ja, und die verdorrte Hand hat auch nicht 3 Wochen gebraucht, bis sie dann so richtig war. Und der Lahme ist auch sofort aufgestanden und gesprungen und getanzt und nicht erst ein halbes Jahr später. Gott ist immer jetzt. Und es ist für Gott in einem Moment nicht schwieriger als in 3 Wochen. Das müssen wir einfach mit hineinnehmen und erkennen. Es kann bloß immer mal sein, dass solche komische Festungen da sind, die diesen Glauben, dass das geschehen kann, blockieren. Um diese Festungen zu zerstören, haben wir gerade gehört, brauchen wir das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Und das Wort Gottes muss in deinem Herzen sein und in deinem Mund. Und deshalb sind wir wieder bei dem Bekennen von Gottes Wort. Wir sollen das Wort Gottes aussprechen. Wir sollen damit was tun. Und wir machen es oft, vielleicht ganz unbewusst, wenn wir Lobpreislieder singen, wenn wir Lobpreis machen. Viele dieser Lieder sind eigentlich Glaubensbekenntnisse. Mit biblischen Texten, ein bisschen vielleicht umgeändert, dass es von der Melodie besser passt oder von der Aussage her. Aber es wird im Glauben oder soll im Glauben gesungen werden. Es soll ja nicht ein Konzert sein und schöne Lieder, sondern es soll ein Lobpreis sein, eine Anbetung sein oder auch ein Proklamieren, ein Bekennen von diesem Wort Gottes. Im Hebräerbrief heißt es, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Frucht der Lippen. Wird man heute vielleicht nicht mehr so sagen. Aber Glaubensbekenntnisse, was ist das anderes als Frucht der Lippen? Die Frucht ist immer das, was dabei rauskommt. Und die Lippen, also sind es Worte. Die bekennen Jesus als Herrn, als Retter und Erlöser, als Befreier. Und wenn du krank bist, dann bekennst du Jesus als deinen Heiler. Und wenn du irgendwelche andere Probleme hast, nimmst du Jesus und bekennst ihn genau als den Löser für dieses Problem. Der Befreier ist dein Herr, dein Gott. Der Gott des Bundes, dein Bündnispartner. Erinnerst dich an diese Lehre über den Bund? Der Bündnispartner ist unser Gott, der allmächtige Gott. Also ist Lobpreis Erkennen von Gottes Wort. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn wir Fürbitter sind, für andere Menschen beten, Bekenntnisse zu machen. Das Wort Gottes über andere Menschen aussprechen. Gute Dinge über andere Menschen zu sprechen. Ja, nicht schlechte Dinge. Du sollst die anderen nicht fluchen, wenn du schlechte Dinge aussprichst, sondern gute Dinge. Nur möchte ich da eine Einschränkung machen, dass man nicht das irgendwie aus Selbstzweck machen und nicht in Manipulation kommt. Es gibt nämlich ja Leute, die machen die sogenannte Fürbitte, um den anderen so hinzubiegen, wie man den gerade jetzt für sich haben will. Dass es für dich selber in das Konzept passt und dass es so ist, wie dein Schema sich das vorstellt. So soll es nicht sein. Es soll Gottes Plan im Leben anderen Menschen zustande kommen und nicht deine Vorstellung. Also, dass man da nicht versuchen, Menschen zu manipulieren, da kommen wir da in Zauberei hinein und schicken andere Geister los, die die Menschen dahin bringen, dass sie das tun, was du willst. Ja, so soll, ist es nicht in Ordnung. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn du Gutes aussprichst und den Willen Gottes freisprichst und die Erlösungstatsachen, dann ist es mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber nicht zu deinem Selbstzweck, sondern es muss für denjenigen zum Besten sein, für den du betest. Jetzt gibt es noch ein Bekenntnis, und das ist das, was über Jahrhunderte hinweg das meiste gepredigt wurde. Das ist das Sündenbekenntnis. Die Leute unter Verdammnis gehalten wurden. Die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist, nicht erkannt wurde. Du musst deine Sünden bekennen, du musst zum Beichten gehen. Oder wie es im Mittelalter war, du musst Kohle hergeben, damit dir die Sünden vergeben werden. Darum ist es so verfälscht worden. Und dieses Sündenbekennen an sich aber ist eine richtige Sache. Ja, darum schreibt der Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn du tatsächlich gesündigt hast, dann gehört es dazu, dann bekenne es deinem Vater und bitte um Vergebung. Und Gott ist treu und er ist gerecht und er vergibt es. Aber es gehört dazu, dass du sagst, Vater, das habe ich gemacht, dieses oder jenes, tut mir leid, vergib mir. Nicht einfach so billig, naja, der vergibt mir sich, komm, mach wieder weiter. Ja? Die Sache nicht umgehen. Da brauchen wir es ja nicht so kompliziert machen, wie es in der Kirche war, da musst du warten, bis in 6 Wochen der Pfarrer wieder ein Beichtsitzen hat und so lange musst du jetzt deine Sündenlast herumschleppen, oje, oje, und dann brauchst du den Pfarrer, dass er dir die Sünden vergibt, Absolution erteilt. Und dann musst du noch zur Buße so und so viel Verschen beten. Das steht nicht in der Bibel. Die Bibel sagt, bekenn's ihm, er vergibt dir. Und lieber heute als morgen, umso besser. Denn die Beziehung zwischen dir und deinem Papa, das soll ja nicht getrübt sein. Es soll eine gute Beziehung sein. Schließlich ist ja er das, der dich segnet und der dir hilft. Dieses Bekennen, da meine ich jetzt nicht mehr das Sündenbekennen, sondern das Bekennen von Gottes Wort, muss getan werden. Es geht jetzt um die Praxis. Es war jetzt viel Theorie, aber die Praxis ist das Wichtigste. Das A und O ist, dass es getan werden muss. Und sei mutig darin, Wenn du es nicht kannst oder noch bisher noch nicht gemacht hast, dann lerne es und trainiere es, bleib dran, übe es, vergib es, vergiss es nicht und nimm dir Hilfsmittel dazu. Da gibt es ja heutzutage jede Menge. Es gibt die Bibel selbst, wo du es direkt lesen kannst. Es gibt den Heiligen Geist, der dir dabei hilft, den du bitten kannst. Es gibt auch jede Menge Bücher mit Bekenntnissen oder auch noch mit Lehre darüber. Es gibt CDs, es gibt Kassetten, was weiß ich, was noch alles gibt. Das sind alles Hilfsmittel, die für sich alleine überhaupt nichts bewirken, was an sich tote Materie ist. Aber wenn du das zusammenbringst mit deinem Glauben, dann geht's ab. Dann geht's wirklich ab. Ja? Und dann kriegst du vom Heiligen Geist offenbarte Schriftstellen für genau deine Sache, eine Verheißung, die du dann aussprichst, die immer wieder in dieselbe Kerbe dieser geistlichen Festung reinschlägt, bis es weg ist und du frei bist und die Segnungen Gottes in deinem Leben offenbar werden. Schreib das auf, diese Dinge. Oder lernst, wenn es geht, auswendig. Und dann nimm einen Zettel und steck ihn in die Bibel hinein, dort, wo dieser Vers steht, dass du ihn schnell wieder findest. Oder schreib das zusammen, mach eine Aufstellung dieser Verheißungen, die für dich sind. In der Praxis lernt man das meiste. Du sollst auch diese Schriftstellen dann, sag ich mal, personalisieren, dass du es in der Ich-Form bringst. Ja, ich bin erlöst worden. Ich habe die Erlösung durch sein Blut. Und. Wir kommen später dann noch auf solche Mustergebete. Und dann sei ausdauernd. Nicht ein, zwei, drei Tage, sondern Ausdauer heißt immer, so lange, bis der Sieg da ist. Ja, und da geht es manchmal zäh her. Das ist ein geistlicher Kampf, eine richtige Schlacht. Lerne, ausdauernd zu sein. Das ist biblisch. Ja. Wenn dir jemand was anderes sagt, dann hat er die Bibel nicht gelesen. Ausdauer steht sehr oft in der Bibel. Ausdauer, Ausharren ist sehr biblisch. Und füge dazu, danken, jubeln, preisen und anbeten. Füge das hinzu zu deinem Bekennen. Und letztendlich lebe auch das, was du bekennst. Versuch zumindest so zu leben, dass du dieser in Christus Jesus bist, der sich nicht sorgt, sondern glaubt. Auch dann, wenn die Sorgen wie ein Berg vor dir stehen oder wie eine Last auf deiner Schulter sind, dann bekenne, ich sorge mich nicht. Ich habe meine Sorge auf den Herrn geworfen. Der Herr sorgt für mich. Das sind diese Kämpfe. Und du hörst wieder auf zu bekennen und ist Sorge schon wieder da. Kennt ihr das? Widerstehe. Und nicht du musst fliehen, sondern der Sorgengeist muss fliehen. Und dann sprich nichts Schlechtes und auch nichts Gegenteiliges. Sondern bleib dabei, ich sorge mich nicht. Und ich weigere mich zu sorgen. Ich weigere mich, krank zu sein. Ich weigere mich, was weiß ich alles. Widerstehe ist eine Anordnung Gottes. Es gibt so ein kleines Heft, das heißt vom Titel her, das Wunder ist in deinem Munde. Und genau so ist es. Das Wunder ist in deinem Munde. Denn Glaubensbekenntnisse sind wirklich kraftvoll. Schöpferische Worte bringen dir den Sieg. Das Wunder ist in deinem Munde. Und so gibt es jede Menge solcher Verheißungen und Dinge, die wir sprechen und bekennen sollen. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, sagt uns das Wort. Ja. Da sieht man, was Gott hineingelegt hat in unseren Mund. Letztendlich entscheidet sich durch dein Reden und Sprechen, was geschieht, Tod oder Leben. Im Buch Joel steht, der Schwache sage, ich bin ein Held. Der Schwache sage, ich bin stark, ich bin ein Held. Wer in Schwierigkeiten steckt, er soll mutig bekennen. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Das ist Psalm 46, der Vers 1. Und er sagt, Gott ist mit mir. Er ist mein Helfer. Ja, da haben wir das Lied. Gott ist für mich. Das ist der Text. Das ist das Bekenntnis von Gottes Wort. Wenn Gott für mich ist, wer mag wider mich sein? Und. Ja, lass die Schwachen sprechen, lass die Traurigen sprechen, lass die Kranken sprechen, lass alle die, die ein Wunder brauchen, sprechen. Und lass sie mutig sprechen. Lass sie sagen, die krank sind, Jesus trug meine Krankheiten und meine Schmerzen. Daher gebe ich Krankheit und Schmerz keinen Raum, denn Gott sandte sein Wort und heilte mich. Das ist eine kleine Zusammenstellung aus verschiedenen Versen, ja, das man nehmen kann als Bekenntnis. Jesus trug meine Krankheiten und meine Schmerzen. Daher gebe ich Krankheit und Schmerz keinen Raum, denn Gott sandte sein Wort und heilte mich. Oder du hast mir Leben in Überfluss gegeben. Ich empfange es durch dein Wort. Und dieses Leben fließt zu jedem Organ und Gewebe meines Körpers und bringt ihnen Leben und Gesundheit. Einige raussuchen. Es wird mir kein Unglück zustoßen und keine Plage wird sich mir nahen. Denn du hast deine Engel für mich aufgeboten. Sie behüten mich auf allen meinen Wegen. Auf meinem Pfad ist Leben, Heilung und Gesundheit. Das kommt aus dem Psalm 91, Vers 10 und Sprüche 12, 28. Das ist es, wie ich vorher sagte, diese Schriftstellen personalifizieren. Ja, es wird mir kein Unglück zustoßen und keine Plage wird sich mir nahen. Denn du, Herr, hast deine Engel für mich aufgeboten. Sie behüten mich auf allen meinen Wegen. Nächste ist, weil Christus mich vom Fluch erlöst und losgekauft hat, erkläre ich, dass die Wahrheit aus Galater 3,13 durch meine Blutbahnen fließt. Sie fließt in jede Zelle meines Körpers und stellt Gesundheit und Leben wieder her. Ich lese jetzt einfach noch einige solcher Bekenntnisse vor. Man kann sich das selber für seine Situation dann das Richtige suchen. Ich bringe Gott meinen Leib dar, weil er ein Tempel des lebendigen Gottes ist. Gott wohnt in mir und sein Leben durchdringt meinen Geist, meine Seele und meinen Körper, sodass ich täglich mit der Fülle Gottes gesättigt werde. Sind jetzt mehr so spezifische Verheißungen für bestimmte Krankheiten. Nehmen wir jetzt dann das mehr allgemeine her. Körper, ich spreche Worte des Glaubens zu dir. Ich befehle, dass sich jedes innere Organ vollkommene Arbeit leistet, weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Deshalb fordere ich dich im Namen des Herrn Jesus Christus und in der Autorität seines heiligen Wortes auf, geheilt zu sein in Jesu Namen. Und. Es ist Gottes schöpferische Kraft für Heilung. Und es ist schöpferisch. Dann gibt es auch noch Gottes Medizin. Ein Bekenntnis ist, ich bin ein Teil des Leibes Christi und Satan hat keine Gewalt über mich. Denn ich überwinde das Böse mit dem Guten. Ich bin aus Gott geboren und habe jenen Satan überwunden, denn der in mir ist größer als der in der Welt. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Ich bin fern von aller Bedrückung und die Gefahr wird sich mir nicht nähern. Das sind alles Schriftstellen. Das zum Beispiel stammt aus Jesaja 54, 14. Keine Waffe, die wider mich geschmiedet ist, wird Erfolg haben, denn meine Gerechtigkeit kommt vom Herrn. Aber das, was ich tue, wird gelingen. Ich bin wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ich bin von diesem gegenwärtigen argen Weltlauf herausgerettet nach dem Willen Gottes. Es wird mir kein Unheil zustoßen und keine Plage wird sich meinem Zelt nahen. Denn der Herr hat seine Engel über mir aufgeboten, dass sie mich auf allen meinen Wegen behüten. Auf meinem Pfaden ist Leben und nicht Tod. Und. Das ist jetzt bloß ein Beispiel. Und so soll man das machen. Sicherlich ist es ein bisschen mühsam, weil sich jeder das ein bisschen zusammenschreiben oder zusammensuchen soll. Aber es ist wichtig und wirksam. So ist die Bibel voll mit solchen Worten und Verheißungen. Da könnten wir jetzt noch längere Zeit so dahin tun, aber ich höre jetzt da auf, ich gebe jetzt einfach die Aufgabe an euch weiter, weil jeder muss es ja selber lernen und tun und können und sprechen. Genauso wie ich muss es auch tun. Und jeder hat die gleichen Widerstände und Umstände, die sich daran hindern wollen. Aber wir werden aufstehen und es durchziehen. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, es bringt den Sieg Gottes hervor. Es ist unsere Waffe von Gott gegeben. Amen.